Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Was lernen wir, was lernt Kulturpolitik, was lernen die Kultureinrichtungen aus der Corona-Krise? Das ist unser heutiges Thema. Wir sprechen über die Kultur in Zeiten des Shutdown, über Digitalisierung und über Systemrelevanz von Kultur. Und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Guten Morgen, Herr Hilgert.
Guten Morgen.
Herr Hilgert, wie sind Sie denn durch die erste Zeit der Corona-Pandemie gekommen? Was ist in der Kulturstiftung der Länder passiert und wie haben Sie Kultur wahrgenommen in den letzten Wochen und Monaten?
Zunächst ging es darum, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so gut es eben ging, zu gewährleisten. Das heißt, wir haben sehr früh Homeoffice-Regelungen getroffen. Wir haben dafür gesorgt, dass Arbeitsfähigkeit hergestellt wird, auch aus dem Homeoffice. Und dass wir eben unter Wahrung der Hygienevorschriften tatsächlich auch unsere Arbeit als Kulturstiftung weiter fortsetzen können. Das war das, was den Vorstand tatsächlich am Anfang primär beschäftigt hat. Denn die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Familie, die stand für uns an erster Stelle. Und als wir einen Modus gefunden hatten, in dem wir das gut machen konnten, da rückten dann andere Themen in den Vordergrund. Zunehmend auch die Frage, wo positionieren wir uns als Kulturstiftung der Länder beim Thema Corona? Was können wir dafür tun, um die Auswirkungen der Krise zu mildern? Beziehungsweise was lernen wir aus dieser Krise für die zukünftige Kulturförderung und vielleicht auch über die Situation und den Zustand des Kulturbereichs insgesamt in Deutschland?
Wie haben Sie denn die Kultureinrichtungen, die sich ja alle im Internet präsentiert haben, wahrgenommen?
Mir sind zwei Dinge aufgefallen, die mich bewegt haben. Das eine war natürlich die große wirtschaftliche und persönliche Not vieler Menschen, die in der Kultur aktiv sind. Damit meine ich nicht nur die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, sondern zum Beispiel auch die Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler in Museen. Wir haben gelernt in dieser Zeit, dass gerade diese Personengruppe sehr häufig freiberuflich arbeitet und natürlich ohne Betriebs- bzw. Unternehmenskosten enorme Einnahmeausfälle hatte und gleichzeitig eben auch nicht von den Hilfsprogrammen ohne weiteres profitieren konnte. Also da habe ich festgestellt, dass da ein Prekariat in der Kulturinfrastruktur unseres Landes vorhanden ist, was eigentlich nicht existieren dürfte, wenn wir Kulturvermittlung als wichtige Aufgabe begreifen. Und beim Thema Kulturvermittlung ist natürlich auch die Frage aufgekommen, wie gut ist denn eigentlich die digitale Kulturvermittlung und digitale Kulturkommunikation gemacht worden? Das ist ja etwas, was bereits in den ersten Tagen und Wochen eine Rolle spielte. Also es gab auf einmal Livestreams von Konzerten, von Theateraufführungen, es wurden Dinge aus dem Wohnzimmer übertragen, Chöre haben aus unterschiedlichen Wohnzimmern gemeinsam gesungen. Und so bewegend wie das war, weil es der Versuch war zu kommunizieren mit anderen Menschen in der Kultur, aber eben auch mit dem Publikum, so deutlich war natürlich andererseits auch, wie unvorbereitet die Krise die Kulturinstitutionen und die Menschen in der Kultur getroffen hat. Und das hat für mich dann doch nochmal die Frage unter ein Brennglas gelegt, sozusagen, wie gut aufgestellt ist der Kulturbereich im Digitalen, in der digitalen Kommunikation. Fehlt es da nicht an Professionalität? Fehlt es da nicht an Formaten, die eben auch dem Medium angemessen sind? Und ich glaube, dass das eine der wichtigen Lehren eben auch aus dieser schwierigen Zeit ist.
Dabei haben ja in den vergangenen Monaten viele das breite Kulturangebot im Netz gelobt und gefordert, dass das künftig der Standard sein muss.
Natürlich ist es so, dass wir zunächst einmal erlebt haben, dass digitale Angebote im Internet, auch in den sozialen Medien, gewissermaßen über Nacht explodiert sind. Es gab auf einmal unglaublich viele Angebote, gerade weil das Bedürfnis bestand, mit Besucherinnen und Besuchern, aber auch mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Und natürlich gab es auch das Bemühen darum, den Kontakt nicht abreißen zu lassen, weil das ja auch eine wirtschaftliche Dimension hat für Künstlerinnen und Künstler. Also fast könnte man sagen, so viel Kultur hat es noch nie im Internet und in den sozialen Medien gegeben. Aber die Frage ist natürlich, wird das so weitergehen? Da habe ich meine Zweifel. Und die andere Frage ist, muss das und soll das so weitergehen? Und auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Warum?
Weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass man in dieser Notsituation zwar reagiert hat, aber dass man reagiert hat, ohne tatsächlich auch die Eigenheiten des Mediums und die Anforderungen des Mediums zu berücksichtigen. Es ist ja so, dass man natürlich einen Livestream einer Opernaufführung oder des gesamten Ring des Nibelungen verfolgen kann. Die Frage ist, ob das sehr attraktiv ist oder ob es nicht eher darum gehen müsste, Formate und Inhalte zu schaffen in der Kultur, die auf das Medium Internet beziehungsweise auf das Medium soziale Medien zugeschnitten sind. Es ist ja für die Besucherin oder den Besucher nicht unbedingt so attraktiv, wenn er tatsächlich nur das Ergebnis der Arbeit oder die Arbeit selbst in einer Kulturinstitution vermittelt bekommt. Interessanter ist ja eigentlich der Perspektivwechsel. Interessanter ist die Interaktion, die Partizipation. Und ich glaube, genau das ist ja das, was digitale Medien ermöglichen können. Also sie können ja durch virtuelle Realität auf einmal auf der Bühne stehen virtuell. Sie können mit den Schauspielerinnen und Schauspielern interagieren, sie können mittanzen. Und der Perspektivwechsel beispielsweise ist genau das, was die Attraktivität digitaler Kulturkommunikation ausmacht.
Es ist ja so gewesen, dass diese Videos teilweise für den internen Gebrauch gefertigt wurden, die dann auch nur unter Bauchschmerzen gesendet wurden, weil man gesagt hat, wir wollen zeigen, dass wir noch da sind. Und im Vorfeld hat man dann mit den in den Videos gezeigten Künstlern, mit den Autoren der Stücke darüber verhandelt, dass man denen also wesentlich niedrige Honorare bezahlt als das, was ihnen normalerweise zustehen würde, für diesen Ausnahmezweck. Jetzt ist aber die Frage, was würde denn darüber hinausweisen, wenn wir nach 2 Monaten Corona-Krise und immer noch teilweise geschlossenen Einrichtungen versuchen, daraus zu lernen? Was muss passieren?
Zum einen glaube ich, dass wir sehr viel stärker darauf achten müssen, dass das, was digital kommuniziert wird, eben auch in eine, ja, einerseits Kommunikationsstrategie eingebunden ist, andererseits aber eben auch in einer Vermittlungsstrategie. Ein Video ins Netz zu stellen oder ein Interview ins Netz zu stellen, ist ja noch keine Kulturvermittlung, sondern Kulturvermittlung fragt nach Methoden, sie fragt nach Zielgruppen und sie fragt natürlich auch nach dem Profil des Hauses. Das heißt, ich erwarte ja letztlich als Nutzer, dass mir vermittelt wird, warum genau dieses Angebot sich in digitaler Form zum Beispiel in den sozialen Medien wiederfindet oder im Internet. Also zunächst einmal ist die Einbettung in etwas, was man ja Vermittlungskonzept nennen kann, ganz wichtig. Zum anderen würde ich mir tatsächlich eben auch wünschen, dass man sehr viel stärker, als das vielfach der Fall ist, die Möglichkeiten des Mediums besser ausschöpft. Ich habe eben von einem Perspektivwechsel gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass man Interaktion fördern kann, dass man neue Sichten auf Kultur, auch neue Erlebniswelten generieren kann. Das ist natürlich der Mehrwert, den das Digitale liefert. Und das ist der Mehrwert, vor dessen Hintergrund sich auch die Frage erübrigt, ob das Digitale das Analoge ersetzt. Nein, es ersetzt natürlich nicht das Analoge, sondern es eröffnet einen zusätzlichen Erfahrungs-, einen zusätzlichen Erlebnisraum, der dann aber eben auch ein Vermittlungsraum ist. Insofern glaube ich, dass zunächst einmal das wichtig ist, also die Einbettung in Konzepte, die Möglichkeit Perspektivwechsel herbeizuführen für die Nutzerin oder für den Nutzer. Und dann muss man sicher auch daran gehen, zu überlegen, wie man entsprechende Angebote ansprechender gestalten kann. Denn vieles von dem, was ich gesehen und gehört habe in den letzten Wochen, war nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, das muss ich mir jetzt 3 Stunden lang angucken oder anhören. Da hat doch einiges gescheppert, da war die Beleuchtung nicht gut. Und wir sind ja alle durch Fernsehen, Video, Netflix verwöhnt. von hoher Videoqualität, also von hoher audiovisueller Qualität. Und ich glaube, wenn Kulturkommunikation, Kulturvermittlung attraktiv sein soll, dann ist es wichtig, dass sich Kultureinrichtungen eben auch in diesem Bereich weiterbilden, also dass sie lernen, wie man mit solchen Medien gut umgeht, um eben auch entsprechend anspruchsvolle Formate und Inhalte produzieren zu können, die dann eben auch ein Publikum mit anderen Seh- und Hörgewohnheiten anspricht.
Sie sprachen jetzt von geeigneten Formaten für das Internet. Jetzt stellen wir fest, dass gerade die, die genau diese Formate, nämlich der kulturellen Vermittlung, der kulturellen Bildung, dass das genau die Leute sind, die in den, wie Sie sagten, prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Wie kommen wir denn dahin, dass genau die Experten dann auch solche Formate entwickeln können?
Ich glaube, wir müssen erst einmal auch als Erkenntnis aus dieser Krise feststellen, dass die Kulturvermittlung in Deutschland prekär aufgestellt ist. Es gibt zu wenig fest angestellte Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler. Vielleicht muss man auch überlegen, ob man Ausbildungswege zur Kulturvermittlung stärken kann. Aber wichtig ist doch festzustellen, dass viele dieser Menschen freiberuflich arbeiten, manche sogar ehrenamtlich, und dass wir an der zentralen Schnittstelle zwischen Kultur und Gesellschaft eben keine Schnittstelle haben, eben keine dauerhafte Struktur, die es uns ermöglicht, auch diesen Bereich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, das ist die entscheidende oder eine der entscheidenden Lehren aus der Krise, dass wir diesen Bereich verstetigen müssen, dass wir ihn strukturell konsolidieren müssen. Und das bedeutet natürlich für die Träger von Kultureinrichtungen, sich die Frage zu stellen, ob das zusätzlich geleistet werden kann. Das scheint in Zeiten von Corona schwierig. Oder ob man gegebenenfalls an anderer Stelle einspart, um die Vermittlung zu stärken. Das ist eine Diskussion, die wir unbedingt führen müssen, weil die Schnittstelle zwischen Kultur und Gesellschaft eine ganz entscheidende ist, gerade auch um die Relevanz von Kultur und Kultureinrichtungen und kulturellem Erbe zu vermitteln und eben auch in der Gesellschaft zu verankern.
Es gab viele Wortmeldungen in den vergangenen Wochen zu lesen, wo es darum ging, das muss origineller und vielfältiger werden. Sie haben auch gesagt, es muss insofern professioneller werden, als dass es eingebunden sein muss in ein Kommunikationskonzept, das sich auch die Frage stellt, was vermittle ich wann, warum, wie. Was wäre denn inhaltlich zu sagen? Also welche Inhalte würden Sie sich denn wünschen?
Wenn Sie mich danach fragen, welche Inhalte ich mir wünsche, dann wünsche ich mir natürlich zunächst einmal die Inhalte, die auch originär Gegenstand von Kultureinrichtungen sind. Das heißt, ich möchte wissen, welche Dinge sich in Museen befinden und was beispielsweise die Wissenschaft von diesen Dingen hält, beziehungsweise was sie über diese Dinge aussagt. Aber ich will natürlich auch wissen, ob in einem Museum beispielsweise die Fragen beantwortet werden, die die Gesellschaft gerade an diese Dinge stellt. Das heißt, die Relevanz der Objekte, der Kunstwerke in einem Museum erweist sich natürlich auch darin, ob die Fragen der Gesellschaft an diese Objekte beantwortet werden können. Und dazu gehören heute zum Beispiel Fragen der Provenienz. Dazu gehört heute die Frage, sind das Objekte, die rechtmäßig in das Eigentum des Museums gekommen sind? Und insofern glaube ich, wenn wir insgesamt über die Relevanzfrage sprechen, wenn wir insgesamt auch darüber sprechen, welche Kulturaufgaben in Zukunft Priorität haben werden, weil wir priorisieren müssen aufgrund sich verringernder Haushaltsmittel und Steuermittel, dass dann solche Fragen auch ganz entscheidend sind, um die Relevanz eines Kulturhauses, einer Kulturinstitution unter Beweis zu stellen. Für mich ist, wenn Sie mich nach den Inhalten fragen, dann eben jenseits der Inhalte, die mit den Gegenständen zu tun haben, auch die Frage nach der Relevanzvermittlung eine ganz entscheidende. Weil ich glaube, dass öffentliche, aus Steuermitteln finanzierte Kulturförderung immer auch nicht nur, aber immer auch danach fragen muss, was das, was diese Kultur, was dieses Kulturschaffen mit der Gesellschaft, mit den Menschen zu tun hat, die diese Kultur finanzieren. Und ich glaube nicht, dass das eine ehrenrührige Frage ist, sondern ich glaube, dass das eine Frage ist nach dem Platz der Kultur in der Gesellschaft, nach dem Platz einer Einrichtung in der Gesellschaft, die vielleicht ja auch mit dem Blick auf die Gesellschaft neue Impulse für ihre Arbeit gewinnt.
Jetzt haben Sie gerade von Relevanz gesprochen. Das ist ja ein viel zitierter Begriff, die Systemrelevanz der Kultur, die in den vergangenen Wochen häufig proklamiert wurde. Wenn Kultur systemrelevant ist, sollte das die Kultur nicht vor Kürzungen schützen?
Das würde ich mir wünschen, dass das so ist. Gleichzeitig muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Behauptung alleine, dass Kultur systemrelevant ist, noch nicht ausreicht, um Steuermittel für die Kultur zu aktivieren. Ich glaube auch im Übrigen, dass wir, wenn es um die Frage der gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur geht, wir gut beraten sind, rhetorisch vorsichtig zu sein und präzise. Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen einer Systemrelevanz, die etwas mit Daseinsvorsorge zu tun hat, also die etwas mit dem Leben unserer Gesundheit, aber auch mit unserer Sicherheit zu tun hat. Ich glaube, da kann man wirklich von Systemrelevanz sprechen. Und ich glaube, dass Kultur tatsächlich nicht in diesem Sinne systemrelevant ist. Sie ist sicher nicht so systemrelevant wie ein Krankenhaus oder eine Intensivstation oder beispielsweise die Sicherheit in Städten oder in einem Land insgesamt. Aber Kultur ist natürlich etwas anderes und vielleicht ist sie sogar auf einer ganz anderen Ebene noch sehr viel wichtiger. Ich würde eher davon sprechen, dass Kultursystem Voraussetzung ist, denn die Kultursoziologie lehrt uns ja, dass wir nur durch die Kultur, also durch die gemeinsamen Codes, durch die Symbole, die wir teilen, durch die Geschichten, die wir teilen, überhaupt in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Also das, was die Gesellschaft, was die Gruppen, was die Gemeinschaften zusammenhält, das ist ja nicht die Maschine, das ist auch nicht unbedingt die Kleidung, sondern das sind die Kommunikationswege und Kommunikationsmittel und die sind immer kulturell. Und wenn man glaubt, dass Kultur in diesem Sinne Systemvoraussetzung ist, also dass sie uns überhaupt das gesellschaftliche Zusammenleben erst ermöglicht, dann wird auch deutlich, dass wir natürlich alles dafür tun müssen, um Kultur in ihrer Vielfalt und auch in ihrer Bandbreite zu erhalten und auch die Zugänge zu dieser Kultur zu schaffen bzw. zu verbreitern. Das bedeutet auch, dass wir die Kultureinrichtungen eben wirklich als die Orte begreifen, an denen Symbole, Interpretationsmuster ausgehandelt werden und sich auch eben verändern können. Denn das ist notwendig, damit eine Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und wenn Sie mir ein Beispiel aus unserer eigenen Arbeit gestatten, wir betreuen ja den nationalen Wettbewerb um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Und da sieht man in gewisser Weise im Kleinen in den Bewerberstädten genau das, was letztlich auch in unserer Gesellschaft insgesamt geschieht oder vielleicht auch geschehen sollte. Denn die Stadtgesellschaften sind es, die sich im Rahmen dieses Bewerbungsverfahrens auf den Weg gemacht haben, um darüber zu verhandeln, was sie sind, wie sie sich sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen, wie sie die Diversität in den Städten aushandeln und wie sie natürlich auf diesen Weg auch möglichst viele Akteure mitnehmen können, ganz unabhängig davon, wo diese Akteure herkommen, welche Hintergründe sie haben, welche religiöse Orientierung sie haben. Und sie müssen sich immer dabei fragen, welche Vorhaben der Stadtgesellschaft, gerade welche kulturellen Vorhaben in der Stadtgesellschaft auch förderungswürdig sind. Also auch dort geht es um Prioritätensetzung, aber es geht um Prioritätensetzung aus einem möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens heraus. Und es ist genau das letztlich, was ich mir für die Kultur auch in der Bundesrepublik insgesamt wünschen würde. Also ein sehr viel breiterer Diskurs und ein sehr viel breiterer Dialog über das, welche Kultur wir wie in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben haben wollen.
Aber kann man nicht sagen, es gibt im Grunde einen Konsens darüber, über die Rolle der Kultur und der Kultureinrichtungen in Deutschland?
Es gibt sicher einen Konsens unter denjenigen, die politische Verantwortung tragen, und das ist gut so und auch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt einen Konsens innerhalb der Kultur und innerhalb des Kulturbereichs. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch fragen, was mit denjenigen ist, und das sind nicht wenige in unserer Gesellschaft, die die traditionellen Kulturinstitutionen eben nicht besuchen, die nicht ins Theater gehen, die nicht in die Oper gehen, die nicht ohne weiteres zu einem Buch greifen, um sich nachmittags abzulenken beispielsweise, die nicht in die Galerie gehen. Und hier müssten wir doch eigentlich versuchen, auch gegebenenfalls über die Nichtbesucherforschung, also indem wir mit diesen Menschen sprechen, zu verstehen, wo denn eigentlich die Barrieren sind, die diese Menschen von kultureller Teilhabe abhalten. Wir erleben ganz häufig in Gesprächen, dass uns jemand sagt, ich kann doch nicht in ein Museum gehen, da gehöre ich doch gar nicht hin. Ich habe das nicht gelernt, ich bin damit nicht groß geworden, ich gehe da nicht rein, und es spielt für mich keine Rolle, ob der Museumseintritt frei oder nicht frei ist. Also die Barrieren sind andere, und ich glaube, dass an der Stelle tatsächlich auch Politik ansetzen muss, indem sie Zugänge zur Kultur schafft, und zwar eben nicht nur zur Hochkultur, sondern zu einer Kultur, die sich als Systemvoraussetzung versteht, die sich als Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt versteht.
Es gibt tatsächlich in der Nichtbesucherforschung Erhebungen darüber, dass tatsächlich die Hälfte der Deutschen öffentlichen Kulturveranstaltungen fernbleibt, niemals ein Museum, eine Oper oder ein Theater von innen sieht. Wie erreicht man die? Wie kommt man an die ran?
Ich glaube zunächst einmal, dass man wie bei jeder Kommunikation zuhören muss. Und das setzt voraus, dass ich mit diesen Menschen ins Gespräch komme. Und da ist natürlich die Nichtbesucherinnenforschung ein probates Mittel, aber es ist natürlich nicht das alleinige Mittel. Ich glaube, dass Kultureinrichtungen, und viele machen das ja auch schon, tatsächlich in den Stadtraum gehen sollten, dass sie versuchen sollten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dass sie versuchen sollten, zum Beispiel durch Pop-ups oder auch in den sozialen Medien über ihre Arbeit zu sprechen und herauszufinden, wo denn eigentlich die Barrieren liegen. Und die kulturelle Bildung kennt sehr, sehr viele Projekte, wo das wirklich auch gut gelungen ist. Also wo Künstlerinnen und Künstler in Schulen beispielsweise gehen, in sogenannte Brennpunktschulen oder auch in Förderschulen, und mit jungen Menschen arbeiten, die von zu Hause aus keinen Zugang zur Kultur vermittelt bekommen haben und die in dieser Arbeit eben auch verstehen, wo die Barrieren liegen. Also ich glaube, dass das sich öffnen ist sehr wichtig, das Ausgreifen in den Stadtraum, das Museum oder die Kulturinstitution eben nicht als hermetisch abgeriegelten, sozusagen sakralen Ort zu begreifen, sondern zu verstehen, dass das Museum ja überhaupt nur Sinn hat, genau wie das Theater und die Oper, wenn sie zu den Menschen sprechen. Und dieses zu den Menschen sprechen ist etwas, was Reflexion über Sprechkanäle, über Kommunikationskanäle voraussetzt. Und da sind wir wieder beim Punkt, den wir eben angesprochen haben. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen, auch junge Menschen, vor allen Dingen in sozialen Medien, auf Videoplattformen unterwegs sind, müssen wir uns doch im Kulturbereich viel stärker fragen, wie wir unsere anspruchsvollen Inhalte so aufbereiten können, dass sie eben auch in diesen Medien anspruchsvoll und attraktiv sind. Das setzt eine sehr viel stärkere Auseinandersetzung auch mit der Eigenbegrifflichkeit dieser Medien voraus. Das setzt eben auch voraus, dass sich Institutionen im Bereich der Kulturvermittlung sehr viel stärker aufstellen. Und dann, glaube ich, ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Besuchsbarrieren oder Teilhabebarrieren abgebaut werden. Und ich glaube auch, dass das nicht nur ein frommer Wunsch ist. Also ich glaube, dass das nicht nur sozusagen eine abstrakte Ambition sein sollte, sondern ich glaube, dass es hier wirklich um das Überleben des Kulturbereichs geht, so wie wir ihn kennen. Denn ohne das in der Gesellschaft, auch bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern von morgen, ein Bewusstsein dafür besteht, was Kultur leistet und was eine Gesellschaft wert ist, wenn sie keine Kultur mehr hat, und dass sie in ihrem Zusammenhalt, in ihrem Innersten gefährdet ist, wenn die Kultur verloren geht. Wenn wir also wollen, dass die zukünftigen Generationen genau dieses Bewusstsein haben, um Kultur zu fördern, sei es jetzt in der Politik oder sei es in der Zivilgesellschaft, dann müssen wir heute damit beginnen, unsere Kulturvermittlung so aufzustellen und so zu verbessern, dass diejenigen, die morgen Verantwortung tragen, das gewissermaßen als selbstverständlich begreifen, dass Kultur und kulturelle Ausdrucksformen in ihrer gesamten Vielfalt, und damit meine ich wirklich in ihrer gesamten Vielfalt, gefördert werden müssen.
Sie haben jetzt überlebenswichtig gesagt. Glauben Sie nicht, dass beispielsweise das Pergamonmuseum, die großen namhaften Museen, dass da immer auch jemand hinkommen wird?
Ich spreche von Überleben, weil ich der Ansicht bin, dass sich natürlich mit einer veränderten Sicht auf Kultur, mit einer veränderten Sicht auf Geschichte und auch auf bestimmte kulturelle Inhalte, und das erleben wir ja gerade auch durch die Globalisierung, das erleben wir auch durch postkoloniales Denken, sich die Bewertung von Kultur und auch von Objekten verändern wird, und es wird sich auch die Akzeptanz von bestimmten institutionellen Modellen oder von bestimmten Modellen des Umgangs mit Kultur und Kulturgegenständen verändern. Und insofern, glaube ich, ist das, was sich verändern kann, schon auch existenziell, weil möglicherweise, und das deutet sich ja jetzt schon an, für bestimmte Formen der Vermittlung oder auch für bestimmte Formen der Nicht-Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, die gesellschaftliche Akzeptanz zunehmend schwindet. Und insofern glaube ich schon, dass, wenn wir auch in Zukunft eine Kulturpolitik erwarten, die Museen fördert, die Theater und Opern fördert, dann müssen wir auch gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Kultureinrichtungen eben innovationsfähig sind, dass sie sich in ihren Inhalten und in ihren Fragestellungen auch an dem orientieren, was gesamtgesellschaftliche Fragestellungen sind, dass sie ihre traditionellen angestammten Inhalte danach befragen, ob sie uns etwas zu sagen haben, ob sie uns etwas im Kontext unserer heutigen Fragestellungen zu sagen haben. Und daran würde ich eben auch die Qualität von Arbeit im Kulturbereich bemessen wollen, also ob sie sozusagen diese Innovationsfähigkeit hat, sich mit neuen Fragen auseinanderzusetzen und bereit ist, aus der Kultur heraus neue Antworten, weiterführende Antworten auf gesellschaftliche Fragestellungen zu geben. Wenn das gelingt, dann ist es natürlich für die Kulturpolitik auch sehr viel leichter zu sagen, ich setze Steuermittel dafür ein und nicht für den Ausbau von Straßen. Denn letztlich ist das ja auch gerade auch auf kommunaler Ebene die Abwägung. Also was ich in die Kultur investiere, kann ich nicht zum Beispiel im Sozialen oder in der Infrastruktur investieren. Also braucht es ja doch am Ende des Tages eine Form von Qualitätsnachweis oder eine Antwort auf die Frage, warum das und nichts anderes. Das ist im Übrigen auch etwas, was sich in der Nach-Corona-Zeit zunehmend als politische Herausforderung herausstellen wird. A, den Kulturbereich insgesamt funktional zu halten, das heißt kulturelle Infrastrukturen auf möglichst hohem Niveau zu erhalten angesichts schwindender Steuereinnahmen, zumindest sieht es im Moment so aus. Aber die zweite Herausforderung wird sein, innerhalb des Kulturbereichs zu priorisieren und zu überlegen, was stelle ich so auf, dass es tatsächlich auch krisenfest in das nächste Jahrzehnt oder in die nächsten Jahrzehnte gehen kann, und was muss ich gehen lassen? Und das ist eine enorm schwierige und schmerzhafte Entscheidung, aber sie wird am Ende des Tages nur verantwortbar getroffen werden können, wenn sie sich an Qualitätsmaßstäben orientiert. Und einer dieser Qualitätsmaßstäbe ist der Dienst am Gemeinwohl. Ein anderer ist sicher die künstlerische Qualität. und die Innovationsfähigkeit. Aber wichtig ist doch, dass die Kultur nicht den Kontakt zur Gesellschaft verliert. Wichtig ist doch, dass die Kultur fest verankert ist in dem, was jede und jeder täglich tut. Das wäre sozusagen meine Vision. Und das ist die Aufgabe der Kultur. Niemandes sonst, sondern das müssen diejenigen Menschen tun, die in der Kultur arbeiten, die für die Kultur Verantwortung tragen und die vor allen Dingen dafür Verantwortung tragen, dass es großartige kulturelle Angebote auch noch in 20 oder 30 Jahren gibt, die öffentlich finanziert sind.
Was lernen wir aus der Corona-Krise, war Thema dieses Gesprächs. Ich weise jedes Mal und immer wieder gerne darauf hin, dass Sie die Kulturstiftung der Länder auch finden im Internet, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und Ihnen, Herr Hilgert, danke ich für das Gespräch.
Danke Ihnen.